Kinder oder keine? 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 Herzlich willkommen zu Kinder oder keine? Ein Podcast über Gedanken, Erfahrungen, Einstellungen und Entscheidungen zum Thema Kinderkriegen, kinderfrei bleiben und Kinder begleiten. Ich bin Alissa und das Thema Kinder bekommen oder nicht, das beschäftigt mich heftig. Wenn ihr mehr zu mir und der Idee des Podcasts wissen wollt, könnt ihr euch die Minifolge zu sowas wie eine Einleitung anhören. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Kinder oder keine. Das ist ein Gespräch, was ich am 7. November 2020 mit Loki geführt habe. Das war mein allererstes Gespräch zu dem Projekt Kinder oder keine und mein allererstes Podcast-Gespräch überhaupt. Dass ich die ersten Gespräche jetzt mit Loki und Saro geführt habe, war jetzt nicht so, dass ich eine bestimmte Priorität gehabt hätte, sondern ich habe mir einfach eine Liste gemacht mit möglichen GesprächspartnerInnen, die sich auch ständig erweitert. Und ich kenne die beiden einfach vom zusammen im Wohnprojekt wohnen und habe sie dort mit ihren Kindern erlebt, war auch schon mit Saro zusammen in einem Austausch, den es im Haus gab, ein Flinter-Austausch. Für die, die die Abkürzung nicht kennen, das ist Frauen, Lesben, Trans, Inter und Agender. Saro und Loki haben zwei Kinder miteinander und ich fand einfach bisher immer, dass ich die beiden so wahrgenommen habe, dass sie ziemlich gut das hinkriegen mit der Kinderbegleitung und ich hatte Lust, einfach auch ein konzentrierteres Gespräch mit ihnen darüber zu führen. Ich habe an dem gleichen Wochenende auch noch ein Gespräch mit Huma und eins mit Nele gehabt und dann habe ich auch gemerkt, dass die Gespräche schon auf eine Art auch aufeinander aufbauen oder ich zum Teil in Gesprächen nochmal darauf zurückkommen, was in vorherigen Gesprächen gesagt wurde und deswegen dachte ich, ich werde sie auch in der Reihenfolge veröffentlichen. Da die Gespräche mit Loki und Saro gleich im Anschluss aneinander waren, auch weil sie die Kinderbetreuung so organisiert hatten, habe ich dann erst danach ein Fazit zu beiden gemacht. Und wenn ihr das hören wollt, dann müsstet ihr ans Ende von dem Gespräch mit Saro gehen oder ihr hört euch einfach das Gespräch mit Saro auch noch an. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Ich nehme jetzt auf, vielleicht sage ich kurz dazu, dass wir uns daher kennen, dass wir zusammen, ich glaube, knapp 2 Jahre im Wohnprojekt gewohnt haben. Vielleicht noch ein bisschen besser kennengelernt, weil wir zusammen laufen gegangen sind. Leider nicht so lange. Und Loki, ich habe gedacht, dass du dich vielleicht erstmal so kurz vorstellst, dass du vielleicht sagst, dein Pronomen, wie alt du bist und was du so machst und was dir so wichtig ist und was dich mit Kindern verbindet. Und vielleicht auch, in was für eine Beziehung du drin steckst.
Ja, ich bin Loki, Pronomen er. Ich bin, habe mit Kindern zu tun eigentlich schon immer, weil ich in einer Großfamilie groß geworden bin mit 4 Geschwistern. Bin der zweite von 5. Das heißt, selbst als meine jüngste Schwester geboren wurde, war ich halt schon so alt, dass ich das irgendwie mitgekriegt habe, wie das ist, mit Kleinkindern zusammenzuleben. Genau, ich habe einfach viele Erinnerungen so an, wie das halt war mit Kleinkind. Was dann schon irgendwie mit auf dem Fahrrad jetzt vorne mitgefahren ist und da gepennt hat. Und das nervige Geschwist natürlich, was halt irgendwie so auch beim Spielen dann stört und so ein Kram. Inzwischen bin ich selber auch Vater und meine Geschwister haben auch teilweise schon eine ganze Ecke vor mir Kinder gekriegt. Das heißt, bei uns in der Familie gab es einfach eigentlich immer mit so ein paar Unterbrechungen halt irgendwie Kinder, mit denen ich mal mehr, mal weniger engen Kontakt auch hatte. Und bin jetzt eben Vater von 2 Kindern, die 1 Jahr und 4 Jahre alt sind. Bin gelernter Tischler und habe da irgendwie jetzt auch seit 2007 als solcher gearbeitet mit Unterbrechung. War jetzt gerade in 3/4 Jahren Elternzeit und bin jetzt gerade wieder auf Jobsuche. Mir ist gerade mit den Kindern irgendwie wichtig, irgendwie nicht Vollzeit zu arbeiten. Früher war mir das irgendwie so ein bisschen egal. Da habe ich auch mal geguckt, was irgendwie mir Spaß macht. Beziehungsweise ich war in erster Linie selbstständig und da gab es halt viele Zeiten, wo ich weniger gearbeitet habe und da dann eben auch mal Zeiten, wo ich viel gearbeitet habe. Meine Zeit verbringe ich ansonsten halt auch noch mit in dem besagten Wohnprojekt, wo wir uns eben kennengelernt haben. Das zieht viel Zeit und ich versuche halt nebenbei trotzdem auch noch irgendwie so ein bisschen politische Arbeit irgendwie weiterhin zu machen. Also ich arbeite habe 3 Jahre lang mit einem Mann gearbeitet, in verschiedenen Beziehungen übergriffig und auch sexuell übergriffig war. Und genau, wir haben so versucht, transformative Arbeit zu machen, Täterarbeit mit ihm. Und in dem Feld will ich auch weiterhin bleiben. Und das ist auch so ein bisschen eine Überlegung, ob ich in die auch lohnarbeitstechnisch in die Arbeit mit Männern einsteige. Und da informiere ich mich gerade über Fortbildungen, was irgendwie ich da irgendwie machen kann. Genau, könnte mir auch Studium noch vorstellen. Wobei das halt ein bisschen die Frage ist, ob das irgendwie mit, gerade mit den kleinen Kiddies irgendwie so passt. Oder ob ich mir einfach irgendwie eher so Fortbildungen, systemische Beratung, Coaching, irgendwie sowas suche und das berufsbegleitend mache.
Was ich mich da auch schon gefragt habe, ist, dass es ja voll krass ist, eigentlich, wenn man dann Kinder bekommt, dass eigentlich weniger Zeit da ist, aber man mehr Geld braucht. Das stelle ich mir, oder ist es vielleicht gar nicht so und ich denke das nur so, oh weh.
Kommt so ein bisschen drauf an, was man für, ja, was sich einem für Möglichkeiten auftun, so. Also zum einen ist es die Frage, was für einen Lebensstandard habe ich? Kann ich den wieder reduzieren? Also klar, es fällt mehr an. Also die Kinder brauchen auch irgendwie Klamotten, was zu essen, Wohnraum. Das sind ja alles Sachen, die halt irgendwie auf jeden Fall dazukommen. Das kann man aber unterschiedlich gestalten. Wir haben halt irgendwie vielleicht auch nicht so aktiv, aber wir haben halt ein Umfeld, wo wir sehr viel Klamotten abgreifen können für die Kinder oder tauschen und die im freien Fluss zu uns kommen und wir die dann weitergeben. Das heißt, wir geben relativ wenig für Kleidung aus im Moment. Das wird sich bestimmt irgendwann mal oder vielleicht irgendwann mal ändern, wenn die Kinder halt so auf den Trichter kommen. Ich will nicht immer die gebrauchten Klamotten, sondern ich will mal in die Stadt gehen und mir selber was kaufen. Also keine Ahnung. Gerade in den ersten Jahren hatte ich aber das Gefühl, dass das Kindergeld einfach relativ viel kompensiert. Also zumindest in dem Lebensstil, den wir haben. Also wir wohnen halt auf 60 Quadratmeter zu viert plus diesen Wagen hier, den wir jetzt so als weiteres Zimmer haben. Das heißt, wir haben 2 Zimmer oben, Küche, Bad und hier unten das, den Wagen halt noch. Dadurch haben wir zum Beispiel relativ geringe Mietkosten. Was wir im Moment so an Lebensmitteln und Klamotten und so ein paar Hygieneartikel oder sowas halt für die Kinder kaufen, das wird, glaube ich, größtenteils tatsächlich noch vom Kindergeld gedeckt. Und dann ist natürlich immer die Frage, in was für einem Zusammenhang oder in was für einem sozialen Umfeld hängt man. Ne? Also wir haben halt Großeltern, die sehr ambitioniert sind und gerne unterstützen, sowohl zeitlich als auch finanziell. Genau, und die dann irgendwie Spaß haben, den Kindern mal wie eine Klamotte zu kaufen.
Und macht es dir Sorge oder Stress manchmal, wenn du denkst, die werden dann größer, wollen ein eigenes Zimmer und wollen vielleicht irgendwelche Markensachen und Smartphones und Computer und so? Stresst dich das oder machst du dir gar nichts in den Kopf?
Bisher stresst es mich nicht. Also es taucht schon immer mal wieder auf. Genau, meine Einstellung ist im Moment so ein bisschen, dass ich mir denke, ich arbeite jetzt gerade wenig. Ich würde gerne eigentlich nur 50% arbeiten, also 20 Stunden die Woche, weil Malu auch noch nicht in Betreuung ist. Und ich das ganz gerne auch nicht wegen des Geldes irgendwie machen will. Also ich glaube, ich würde Malu gerne dann in Betreuung geben, wenn wir das Gefühl haben, dass Malu da irgendwie Bock drauf hat oder dass wir das irgendwie für uns brauchen, aber eben nicht, weil es wegen Lohnarbeit nötig ist. Saro arbeitet ja auch nach wie vor. Genau, im Moment stocken wir auch ein bisschen mit Hartz IV auf, weil mein Elterngeld quasi ausgelaufen ist und wir jetzt noch keinen Betreuungsplatz haben und das bei Saro wegen Corona-technisch jetzt auch irgendwie mit den Moderationssachen irgendwie nicht so der Knaller ist. Also ich meine, es kommen jetzt viele Online-Sachen, aber...
Aber ihr seid auch noch in der gemeinsamen Ökonomie,
genau.
Oder?
Ja, beziehungsweise in der gemeinsamen Ökonomie ist es halt im Moment auch eher knapp, weil wir halt irgendwie, wir sind zu 6 und wirtschaften auf ein Konto und von den 6 gibt es gerade eine Person, die angestellt ist. Und ich suche mir jetzt wieder eine halbe Stelle, wenn das klappt. Und die anderen sind alle freiberuflich und arbeiten halt alle in diesem Moderation-Beratungsbereich, wo es halt irgendwie gerade sehr schwierig ist, irgendwie halt Sachen zu veranstalten, die halt irgendwie offline sind. Mhm. Deshalb ist es gerade nicht so, also wir haben halt irgendwie ein Umfeld, das es uns ermöglicht, da relativ entspannt zu sein. Also wir haben eben die Leute, die sagen, wir wirtschaften mit euch zusammen, wenn es bei euch knapp ist, dann hängen wir uns auch mit rein, um zu gucken, dass wir halt irgendwie gemeinsam genug Geld erwirtschaften. Und dann haben wir das Privileg, dass wir eben aus Elternhäusern kommen, die im Ernstfall auch die Möglichkeit haben, uns irgendwie wenigstens mit einem kleinen Betrag über einen bestimmten Zeitraum oder so halt auch unterstützen oder was leihen könnten oder so. Dazu leben wir in einem Sozialstaat. Das heißt, wir haben auch durch unseren Zugang zu Hartz IV oder sowas und auch durch unser Wissen und die Möglichkeit, uns da Unterstützung zu holen, halt eine sehr gute Voraussetzung, um da halt irgendwie auch Gelder irgendwie kriegen zu können, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Und auch da Leute, die uns da irgendwie unterstützen würden. Von dem her sind wir da halt super privilegiert und ich von dem Standpunkt aus mache ich mir da irgendwie gerade nicht so die Sorgen. Und was ich einfach lange schleife, wo ich eigentlich vorhin gerade noch drauf wollte, weil du ja gefragt hattest, ob mich das stresst, dass in Zukunft das vielleicht irgendwie anders wird mit den Wünschen und Bedürfnissen von Malu und Lobis. Ich habe mir halt gesagt, ich will jetzt, wenn sie klein sind und eben noch zu Hause sind und mehr Zeit vielleicht auch mit uns brauchen, weniger Lohnarbeiten und kann mir aber gut vorstellen, das bei Bedarf unter Umständen wieder aufzustocken. Also jetzt mal losgelöst von der Ökonomie. Ich hoffe, dass das sie noch lange gibt, aber auch das ist ja wie alles andere kein Garant. Genau, das heißt, selbst wenn wir da aussteigen und die in der Pubertät sind und sowieso die ganze Zeit unterwegs sind, um ihre schicken Smartphones und sneaky Klamotten halt irgendwie zu präsentieren, dann kann ich halt auch mehr arbeiten. So. Also ich meine, es ist jetzt nicht mein höchstes Ziel, irgendwie für möglichst viel Konsum von den Kindern irgendwie jetzt
zu malochen
bis zum Umfallen, aber das gehört schon so zu, oder das ist auf jeden Fall ein Thema, was für mich auch sehr präsent ist, weil es für mich früher selber Thema war. Also wir hatten halt auch nicht viel Geld und ich kenne das Gefühl, dieses so, keine Ahnung, die in der Klasse kommen halt alle mit den coolen Eastpak-Rucksäcken und ich weiß halt so, ja, okay, das wird es halt bei mir jetzt nicht geben, so einfach nur so.
Scout.
Ja, genau. genau, und dann hatte ich mir einen coolen Rucksack irgendwie gewünscht und dann habe ich halt einen gekriegt, den ich halt überhaupt nicht cool fand. Und dann war aber irgendwie klar, das gibt jetzt nicht einfach dann halt einen anderen oder so. Mhm. Von dem her kann ich mich da gut reinfühlen, wie sich das anfühlt, solche Wünsche dann irgendwie auch zu haben. Und aus eigener Erfahrung weiß ich aber auch, dass es halt auch nicht unbedingt umbringt, wenn man jetzt nicht alles irgendwie schafft, umzusetzen. Von dem her würde ich jetzt mich halt nicht krummlegen, aber ich kann mir halt durchaus auch vorstellen, für solche Bedürfnisse irgendwie zwei, drei Stunden mehr zu arbeiten oder so. Ja, ich bin mal gespannt. Also Lovis kommt jetzt ja so ein bisschen in das Alter, wo Lovis vielleicht auch Interesse hat an so Flohmarktgeschichten. Mhm. Also dann sich halt auch selber wieder von Sachen zu trennen. Das ist ja was ich irgendwie viel zu spät gelernt habe. Ich habe einen riesen Haufen Krempel. Und bin gerade sehr motiviert, fand das nämlich ganz cool, weil andere Kinder im Haushalt hier dann wir machen so einen Hofflohmarkt hier eigentlich so zweimal im Jahr und da gibt es halt so die ersten Kiddies, die halt so mit 6, 7 dann ihre Sachen auch wieder verticken. Das ist cool. Genau, gar nicht von dem Gefühl her, irgendwie, die sollen jetzt mehr ihr eigenes Geld verdienen, aber einfach von dem so, das sind Sachen, die brauche ich nicht mehr, ich kann die irgendwie weitergeben und wenn ich dafür irgendwie noch was kriege und mir dann vielleicht auch beim nächsten Stand was anderes für mich nochmal wieder nehmen kann, ist das vielleicht ganz cool.
Weißt du, was mir gerade auffällt? Wir haben gar nicht darüber gesprochen, in was für einer Konstellation du die Kinder bekommen hast. Nein. Und vielleicht daran anschließend gleich die Frage, seit wann du eigentlich weißt, dass du Kinder möchtest und auf welcher Grundlage du es sozusagen entschieden hast. Also war das auch abhängig von Beziehungen oder war das für dich schon davor voll klar, ich möchte irgendwann Kinder haben?
Zuerst zu der Beziehung vielleicht. Ich bin mit Saro jetzt seit 2003 in einer Beziehung. Das heißt, sind jetzt 17 Jahre.
Wow.
Wir sind eine Hetero-Beziehung und im Moment eben auch kleinfamiliär. Wir haben zwischendurch mal Ausflüge gemacht in Richtung Beziehungsöffnung, Polyamorie und das war für uns aber mit den Aushandlungen und da sind Sachen nicht so gut gelaufen und dann haben wir beschlossen, dass das gerade zu viel Zeit für uns in Anspruch nimmt, uns da irgendwie so viel mit auseinanderzusetzen. Mhm. Und deshalb haben wir uns dann entschlossen, das erstmal wieder auf sich beruhen zu lassen. Und wir haben auch die Entscheidung, Kinder zu kriegen, zu zweit getroffen. Wir haben viel darüber nachgedacht, inwiefern wir Co-Elternschaft oder weitere Erwachsene mit einbinden wollen. Waren da auch mit einer anderen Familie irgendwie mal im Kontakt drüber, aber eben das hat sich nicht so richtig vertieft. Genau, dann hatten wir das Gefühl, so wir wollen die Entscheidung nicht davon abhängig machen, weil es unter Umständen, bis wir was ausgehandelt haben, einfach sich ewig hinzieht. Ne? Also wo ist der Zeitpunkt? Wann findet man Leute, die da irgendwie in der Form Lust drauf haben? Und das kann ja auch alles heißen, ne? Oder, also man muss ja erstmal aushandeln, was man sich darunter vorstellt. Also heißt es, ich übernehme einfach übernimmt eine weitere Person, die vielleicht jetzt nicht biologisch Eltern ist, einfach nur ein Tag in Anführungsstrichen, wo sie das Kind hat. Sind alle drei gleichberechtigt. Das heißt, wir diskutieren halt dann zu dritt, wann wir zum Arzt gehen, in welche Schule, in welchen Kindergarten, keine Ahnung, Bio essen, ja, nein, vielleicht. Da hängt ja ganz viel dran, wo ich einfach jetzt auch rückblickend merke, wir schaffen das gefühlt eigentlich schon nicht zu zweit, uns da irgendwie genug hinzusetzen und die Sachen wirklich breit zu überlegen, sondern es ist immer so, ah ja, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen, wie machen wir das denn jetzt? Und dann so, ja, keine Ahnung, wollen wir uns da irgendwie in 3 Tagen nochmal zu verabreden oder so. Und genau, das stelle ich mir einfach sehr, sehr zeitaufwendig vor. Und ich glaube, ich fand die Vorstellung total schön zu sagen, die Kinder wachsen irgendwie losgelöst von diesem Kleinfamilienbild oder von diesen, ich habe 2 Bezugspersonen. Also ich meine, ich kenne auch viele, wo die Eltern sich getrennt haben und die Kinder dann halt irgendwie so halb da sind, wo das auch gut läuft. Wir wurden eben von dieser anderen Familie auch mal angefragt, ob wir eine besondere Rolle in dem Leben von ihrem Kind spielen wollen. Und da haben wir dann auch zurückgefragt, was stellt ihr euch da eigentlich drunter vor? So. Weil das eben für uns sozusagen, wir übernehmen den einen Nachmittag in der Woche und haben einfach so eine enge Verbindung, was es ja hier im Haus auch in dem Wohnprojekt ja auch gibt, immer mal wieder.
Ja, ich weiß das auch noch, als Malu zur Welt kam, und hatte ich ja auch diesen Briefaustausch mit Saro, wo Saro mich auch mal gefragt hat, ob ich mir vorstellen kann, so eine größere Rolle anzunehmen mit Malu. Und das fand ich eigentlich so einen schönen Gedanken auch, und gleichzeitig auch dieses, okay, sich dann festlegen auf sowas, so Verantwortung übernehmen und aus dem Leben von einem Kind einfach wieder zu verschwinden, ist halt voll krass. Ja. Und dann schon zu wissen, vielleicht ziehe ich halt in eine andere Stadt, da muss man halt so viel mitdenken, ne? Mhm. Und dann noch mit weiteren Personen sich da zu committen und zu sagen, wir machen das, wir ziehen das durch. So ein Kind ist ja halt eigentlich nur ein Lebensprojekt und nicht so ein Ding, was man in 2 Jahren dann beendet hat.
Kein Tamagotchi.
Ja.
Ja, nee, genau, das ist eben auch noch so ein Punkt, diese Frage von wie verbindlich will ich die Beziehung mit dem Kind eingehen als Nicht-Eltern? Ich weiß nicht, sagt man das so? Und bin ich quasi auch bereit, meine Lebensmittelpunktentscheidung davon mit abhängig zu machen? Ich glaube, das fände ich einfach fair allen Beteiligten, also wie du gerade eben auch sagst, dem Kind gegenüber, einfach da nicht zu sagen, so, wir haben jetzt irgendwie 3 Jahre lang enge Bindung aufgebaut und jetzt hau ich aber ab.
Ja.
Und das wird ja ganz schön komplex, weil
Und war es dir wichtig, dass du sozusagen so biologisch eigene Kinder zeugst? Also war das für dich was, wo du wusstest, das möchtest du auch?
Witzigerweise war das früher total klar. Also dadurch, dass ich aus so einer größeren Familie komme und wir auch so eine klassische Aufteilung bei den Eltern hatten. Mein Vater war arbeiten und meine Mutter hat den Haushalt mit ins Kit geschmissen. Wir waren auch nicht im Kindergarten, sondern bis zur Schule halt alle zu Hause. Hatte ich eine ganze Zeit lang noch so bis Mitte 20, also so ein sehr starkes Bild davon, dass das bei mir halt auch so sein würde. Den Zahn hat mir Sarah dann ja Gott sei Dank irgendwie gezogen.
Wie alt wart ihr, als ihr euch kennengelernt habt?
Kennengelernt haben wir uns mit 14 schon. Also wir sind zusammen auf die selbe Schule gegangen. Und wir sind aber nach der Schule 2003 dann zusammengekommen, das heißt mit 19.
Okay, und du dachtest vorher aber schon, ja, ich krieg mal Kinder und ich werde dann...
Genau, also für mich war das, irgendwie gehört das irgendwie schon immer so dazu. Und dann gab es eine Zeit lang, wo es irgendwie eher weggerückt ist, wo einfach klar war, okay, das ist einfach gerade überhaupt nicht Thema. Ja, ich meine, dann kam schon irgendwann so halt das Gespräch da irgendwie so mit drauf, so, ja, okay, wir werden jetzt irgendwie 30 und dann waren wir über 30 und wollen wir das jetzt noch irgendwie angehen oder nicht? Und wir hatten dann schon auch irgendwie überlegt, Pflegekinder auch aufzunehmen, statt eigene zu kriegen.
Auch zu adoptieren?
Adoption hatten wir irgendwie nicht so stärker in Betracht gezogen, sondern eher irgendwie so Kinder, die aus ihren Familien halt irgendwie raus müssen oder rausgenommen wurden. Also Adoption ist ja irgendwie total schwierig, glaube ich. Also weil du weißt, keine Ahnung, ich glaube, es gibt irgendwie 10 Elternhäuser auf ein Kind, die sich da irgendwie drauf bewerben, also dass du da dann irgendwie reinkommst und dann musst du ja auch entsprechende Einkünfte nachweisen und also das ist ja das Absurde, dann hast du irgendwie, dass da so eine komische Spaltung aufgemacht wird zwischen den Kindern, die zur Adoption freigegeben werden und den Kindern, die halt irgendwie aus ihren Familien raus müssen. Und da gibt es halt 10 Kinder auf ein Elternhaus quasi. Ist ja das Verhältnis andersrum wohl, habe ich so gehört. Dass da einfach viel zu wenig Familien sind, die sich auch vorstellen können, eben Kinder aufzunehmen, die halt irgendwie nicht so einfach daherkommen vielleicht wie Adoptivkinder. Und deshalb, weiß nicht, haben wir das gar nicht irgendwie so weiterverfolgt mit der Adoption. Aber das ist auch so ein bisschen dünnes Eis, wo ich mich da gerade begebe. Ich habe mich da nicht so stark informiert. Und genau, ich hatte einfach irgendwie im Bekanntenkreis mehrere Leute, die eben diese Pflege Kindgeschichte überlegt hatten und sich auch beworben hatten und kennen eine Familie, die 20 Kinder so zur Kurzzeitpflege hatten, so über die letzten Jahre, die dann immer so ein paar Monate da waren, bis sie dann eine Familie gefunden haben. Und jetzt haben sie 2 Kinder. Die letzten beiden haben sie jetzt komplett aufgenommen. Und
das ist auch krass, 20 Kinder, und wenn man mit denen dann Kontakt hält oder...
Ja, ich weiß nicht genau, wie eng das ist bei denen, weil die ja teilweise relativ kurz nur da waren. Das sind so Akutfälle, wo die dann halt schnell aus den Familien müssen wegen Kindeswohlgefährdung.
Und es sind dann oft auch schon ältere Kinder.
Das gibt es auch von Baby bis, also wenn denen die vernachlässigt werden oder so, dann werden die auch relativ früh schon rausgenommen.
Und warum hattet ihr euch dann aber doch für eigene Kinder entschieden?
Tja. Gute Frage.
Egoismus.
Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, so außer egoistische Gründe, weil das irgendwie schön und romantisch ist und man sich halt da auch weniger um Bürokratie kümmern muss. Ne? Das ist halt dann auch wieder der komfortable Weg, Kinder selbst zu zeugen, macht ja dann vielleicht auch mehr Spaß, als irgendwie zu irgendwelchen Infoveranstaltungen zu rennen und trockene Formulare auszufüllen. Und du hast dann ja bei den Pflegekindern auch immer noch den Kontakt mit den Eltern. Also es ist dann ja schon auch ein Politprojekt, wo du halt irgendwie Zeit investieren musst und weißt halt nicht, wer da kommt, was die schon teilweise mitgekriegt haben. Genau, es war dann schon irgendwie so, dass irgendwie cool ist, selber zu erfahren. Saro hat da auch irgendwie Bock, schwanger zu werden. Also einfach das zu erleben.
Hattest du mal Schwangerschaftsneid?
Nee.
Ah. Dachtest du nicht mal, das ist voll interessant oder so? Dachtest du nicht mal, war voll interessant, ich will auch mal so?
Ja, ich glaube, ich kenne die Gedanken dazu und so, ja, es wäre spannend, das mal zu wissen, wie sich das anfühlt, so wenn da jemand drin rumstrampelt und im Bauch und auch wie das sich anfühlt, jemanden zu stillen. Aber ich finde, Neid ist einfach so ein schweres Wort, deshalb, also ich habe kein Neidgefühl dabei empfunden. Also darüber nachgedacht habe ich schon, dass das spannend wäre.
Ich habe übrigens gehört, dass auch cis-männliche Menschen wohl Kinder säugen können. Das wurde irgendwie nachgewiesen in, ich weiß nicht mehr, ob Erster oder Zweiter Weltkrieg. Soldaten haben so Kinder aufgenommen und die haben sich das irgendwie antrainiert, dass sie selbst Milch geben konnten. Da wurden so Briefe zugefunden. Das fand ich ganz spannend.
Ja,
sorry, hab ich dich unterbrochen. Nö,
alles gut.
apropos Politprojekt, glaubst du, dass so Kinder erziehen, dass man das auch als Politprojekt sehen kann? Oder ist es eher ein Ego-Projekt?
Ich würde schon sagen, dass das auch, also ich meine, es ist immer die Frage, was man als Politprojekt definiert, aber für mich ist es auf jeden Fall, also die ganze Zeit die Fragen mit, wie begegne ich dem Kind, welche Sprache will ich dem Kind vermitteln, bezogen zum Beispiel auf Gender, also ne, da ist es für mich auf jeden Fall politisch und auch mit dem Anspruch irgendwie, einen starken feministischen Einschlag irgendwie in die Bildung mit reinzugeben. Und dann, genau, fängt das halt an, dass ich halt nicht jedes Kinderbuch irgendwie gut finde und dann halt lange suche. Und wenn mir eins gefällt, dann ich das auch mal mitbringe. Und dann finde das Kind das natürlich total scheiße, weil die Baggerbücher sind halt doch spannender. Weil was soll der Quatsch mit irgendwie dem anderen Kram? Das ist, glaube ich, eher so ein Ding, was ich dann mit anderen Leuten habe, die halt auch irgendwie Spaß an so politischen Kinderbüchern haben, wo mir das Spaß macht, in den Austausch zu gehen. Und ansonsten aber in jedem Moment, wo ich das Gefühl habe, irgendwie auf das Kind zu wirken, habe ich schon irgendwie den Anspruch, das irgendwie nicht einfach nur so unbedacht zu tun, sondern mir da irgendwie schon viel Gedanken zu machen. Und von dem her ist das für mich auf jeden Fall auch ein politisches Projekt. Was natürlich auch scheitern kann, wie alle anderen politischen Projekte auch. Ne? Also ich meine, wenn die Abgrenzungsphase dann in 10 Jahren kommt und alles über Bord zu werfen, was wir versucht haben, irgendwie einzutrichtern. Ja, einzutrichtern ist ein bisschen ein hartes Wort, aber wir prägen ja schon.
Nahezulegen.
Nahezulegen, ja.
Und wie macht ihr das eigentlich inzwischen mit Gendern? Also ich weiß noch, so ich habe euch zumindest sehr selten Pronomen nutzen hören für die Kinder. Macht ihr das noch so oder wie ist das mit Lovis inzwischen? Definiert sich Lovis selbst oder?
Ja, Lovis definiert sich zurzeit sehr stark als Junge. Und er kommt auch aus dem Kinderladen sehr viel mit so Fragen und oder Behauptungen in erster Linie. Lovis weiß gerade alles. alles ist 1000 und die ganze Welt und 1000 und überhaupt. Und,
erklärt Lovis euch.
Genau, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Wir hatten am Anfang versucht, möglichst wenig Pronomen zu benutzen. Saro ist da wesentlich besser drin gewesen als ich. Also ich bin einfach sehr schnell in die Er- und die Sie-Benennung reingerutscht so. Und gerade auch dann mit dem Kontakt zu den Großeltern, als der so ein bisschen stärker war mit Interaktion, gerade mit Lovis jetzt das letzte Jahr, war das schon auch viel klare Positionierung quasi von außen für Lovis dann. Also,
habt ihr mit den Großeltern darüber gesprochen?
Ja, wir haben das thematisiert, warum wir das versuchen, weniger zu nutzen. Ich glaube, es ist eher so, interessant und viel mehr hat es nicht gereicht. So, also gar nicht irgendwie so, finden wir blöd und machen wir nicht mit und auf gar keinen Fall, aber auch nicht jetzt irgendwie so das Gefühl, dass da irgendwie große Bemühungen stattfinden. So.
Ich habe noch so viele Fragen eigentlich. Auf jeden Fall wollte ich dich auch noch mal fragen zum Thema auch mit Erziehung. Als wir laufen waren, hast du mal von einem Erziehungskonzept sozusagen erzählt, wie ihr versucht, mit den Kindern umzugehen. Wie heißt das nochmal? Und kannst du ganz kurz nochmal was dazu sagen?
Meinst
du
das Entlasten?
Kann sein. Du hast erzählt, also, es gibt ein Buch dazu. Und weißt du, was ich meine?
Ja, also...
Das ist das, oder?
Genau, also wir Freundin hatte neulich einen Begriff für diese Art der Kinderbegleitung.
Kinderbegleitung ist auch schon ein schönes Wort.
Ja, viel ich finde Erziehung. Ja, Erziehung ist ja immer so...
Mit dem erhobenen Zeigefinger.
Genau. Ne? Ja, oder halt irgendwo hinziehen.
Stimmt.
Also das Wort ziehen steckt da ja mit drin. Nein, mir fällt der Begriff gerade nicht ein. Also,
ist nicht schlimm.
Ja, wir haben ja mehrere Bücher gelesen. Also das eine ist eben dieses Hand in Hand, wo wir immer drin wieder mal gelesen haben, wo es auf die Frage der, oder auch um die Frage der Macht und der Hierarchie irgendwie geht so und sich halt quasi bewusst in schwächere Positionen zu begeben im Spiel mit den Kindern, also so Spielzeiten einräumen, wo klar ist, da wird nicht unterbrochen, Telefon ausmachen, Sanduhr stellen und dann einfach zu sagen, es ist ein klarer Rahmen und in der Zeit darf das Kind dann halt irgendwie bestimmen, was gespielt wird und da Raum zu geben, dass das Kind die stärkere Position einnehmen kann im Spiel, weil es quasi bestimmen darf und dann bist du halt irgendwie das Tier, was halt irgendwie rumlaufen muss oder das Kind, was die ganze Zeit weint oder so darüber halt irgendwie Raum zu schaffen, um das Kind zu unterstützen, Gefühle zu verarbeiten. Das ist das eine. Dann hatten wir Liebe und Eigenständigkeit war ein Buch, was ich ganz interessant fand. Oh Gott, das ist auch schon wieder 4 Jahre her, dass ich das gelesen habe. Naja, und was wir halt mit Lovis viel gemacht haben, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen hatten, dass das bei Malou zeitlich einfach öfter hinten runterfällt und wo wir jetzt gerade dazu entschieden haben, das nochmal mehr zu forcieren, ist dieses Konzept vom Entlasten, also dass Kinder über Weinen Gefühle verarbeiten. Wir haben das bei Lovis relativ von Anfang an gemacht, Lovis quasi weinen zu lassen, das auszuhalten und Lovis darin aber zu begleiten. Also klar, dass man Lovis nicht irgendwie, das Kind nicht irgendwie wegschickt und sagt, so, du kannst in deinem Zimmer heulen, wenn du dich beruhigt hast, kannst wiederkommen. Sondern quasi da zu sein und zuzuhören. Und Lovis hat das so mit einem Dreivierteljahr relativ stark gemacht, so halbe, dreiviertel Stunde am Tag. Und das war auch so ein anderes Weinen, das dann irgendwie so viel mehr Emotionen drin hatte. Also einfach nicht so ein, ich habe irgendwie Hunger oder habe mir wehgetan, sondern so richtig klang viel aufgebrachter. Lovis hat dabei dann geschwitzt und gezittert. Und dazu gibt es eben auch Literatur. Ich nochmal nachgucken.
Ich frage dich nochmal nach den Büchern.
Ja. oder fragst Saro, vielleicht hat Saro auch noch ein paar Sachen im Kopf. Genau, und wir hatten jetzt das Gefühl, dass Malou gerade so eine Phase hatte, wo Malou einfach nie relativ viel unleidlich war. Und wir haben jetzt festgestellt, dass Malou dieses Entlasten eher mittags macht, vor Mittagsschlaf. Mhm. Und da haben wir oft dann einfach immer einen Schnuller gegeben, so, ja, du sollst jetzt Mittagsschlaf machen, damit unser Tagesplan läuft so, ne? Also 12 Uhr essen und dann Mittagsschlaf und dann Lovis von der Kita abholen. Und dem jetzt wieder mehr Raum zu geben und zu sagen, Malou braucht auch nicht so lange, Malou weint gerade eher so eine Viertelstunde oder so, halbe höchstens. Genau, da Raum zu geben, genau, ich weiß nicht, also ich finde das Konzept für mich irgendwie, ist das irgendwie schlüssig und ich habe das Gefühl, dass die Kinder danach total ausgeglichen sind in der Regel, wenn sie so eine Weinphase hatten, also dass die viel besser ins Spiel kommen, ja, viel ausgeglichener sind einfach so im Rest des Tages. Und trotzdem merke ich auch, dass mich da immer wieder Zweifel befallen, so, ne? Also wenn ich dann da das Kind auf dem Arm habe und denke so, ey, ich weiß, wenn ich dir jetzt einen Schnuller gebe, dann bist du halt einfach beruhigt. Ja. Aber es ist die Frage, ob das halt dein Bedürfnis ist, darüber können wir uns nicht austauschen.
Da stelle ich mir auch einfach so hart vor, dieses nicht wirklich wissen und das aber auch gleichzeitig schön, irgendwie zu lernen, zu lesen, was braucht jetzt so ein kleiner Mensch.
Ja, ja, und ich meine, das ist ja in vielen Bereichen so, ne? Also ich kann ja den Schnuller quasi anbieten und das kann ja aber auch dem entgegensprechen, was das Kind braucht. Also, ne, also wenn es halt schon die ganze Zeit auf Schnuller getrimmt ist, also wie gut kann es quasi von sich aus die Entscheidung treffen, ich spuck den aus und heul weiter oder wein weiter, weil ich das gerade brauche? Oder inwiefern ist das dann das Schnullern ja auch dann so ein beruhigender Effekt und inwiefern ist das dann auch okay oder nimmt das Kind das dann halt irgendwie an und verarbeitet dann da vielleicht weniger, aber für mich als Bezugsperson ist das schon immer wieder eine Herausforderung auch. Ja. Genau, dafür versuchen wir uns dann irgendwie Raum zu geben, als Erwachsene darüber dann auch quasi auch wieder zu entlasten, also zu teilen, wie es uns damit geht, die Unsicherheit, die Traurigkeit, die man da vielleicht dann irgendwie aus so einer Begegnung oder Begleitung auch mitnimmt. Ja.
Apropos Raum geben und Beziehung, das würde mich auch total interessieren. Wie hat sich eure Liebesbeziehung dadurch verändert? Vielleicht auch, ist sie intensiver geworden oder fehlt was total? Oder auch, wie schafft ihr das, euch dafür noch Raum oder schafft ihr es überhaupt, euch dafür noch Raum zu geben? Oder ist das was einfach dadurch sich komplett verändert hat?
Ja, ist eine Frage, die in vielen Ratgebern auch auftaucht. Gerade bezogen auf die ersten Jahre, wenn die Kinder halt dann auch irgendwie viel den Schlafraum mitteilen und so, ne, also die Frage nach Raum für Sexualleben oder so. Und insgesamt, also ja.
Macht ihr sowas, wie ihr verabredet euch irgendwie abends manchmal noch?
Ja, also wir tappen da auch in diese überall genannten Fallen von man rennt dann nur noch dem Alltag hinterher und hat die ganze Zeit eine Liste mit To-Dos und das Gefühl, okay, die schaffe ich halt irgendwie eigentlich nur noch abends und deshalb passiert halt abends weniger. Genau, also von dem wir das kennen wir schon auch. Dadurch, dass wir beide nicht Vollzeit arbeiten, haben wir aber trotzdem immer wieder qualitativ, naja, wobei das sind dann ist dann auch oft Zeit mit den Kindern. Also wir haben zu viert immer wieder gute Zeit, also wo wir nicht einfach nur Sachen erledigen, sondern auch zusammen einfach irgendwie auf dem Spielplatz oder hier auf dem Hof rumhängen oder im Moment hat sich so eingebürgert, dass wir irgendwie nachdem wir Lovis geholt haben, irgendwie so um drei zusammen Kaffee trinken, weil wir es uns halt irgendwie gerade erlauben können. Saro ja so viel zerpflückte Arbeitszeiten hat und ja viel abends und am Wochenende macht. Nee, und wir sind mal mehr, mal besser, mal schlechter im Kontakt so mit unserer Paarbeziehung und machen relativ wenig auswärts so zu zweit oder so. Also das ist schon auch irgendwie mitunter konfliktbehaftet so. Neulich habe ich einen Babysitter organisiert für einen Elternabend im Kinderladen, worauf Saro mir dann halt irgendwie vorgehalten hat, dass das halt irgendwie auch so ein bisschen scheiße ist, dass ich für sowas halt irgendwie einen Babysitter organisiere, aber nicht einfach mal sage, hier zack, wir verabreden uns mal und gehen mal aus irgendwie zu zweit. Das Thema haben wir durchaus auch.
Vielleicht dazu noch, was war so die krasseste Veränderung oder die krassesten Veränderungen für dich? Oder würdest du sagen, dein Leben hat sich durch dieses Leben mit den Kindern wirklich total verändert und es ist nicht mehr das Gleiche wie zuvor?
Also es haben sich auf jeden Fall Sachen sehr stark verändert. Also was ich, glaube ich, als stärksten Einschnitt so wahrnehme, ist die Reduktion oder viel weniger Flexibilität. Also genau, ich kann, früher habe ich, also ich meine, wir haben auch lange eine Fernbeziehung geführt, das heißt, wir hatten dann sowieso nur uns am Wochenende oft gesehen, das heißt, ich habe quasi meinen Tag so eingeteilt, wie ich das wollte und habe da eigentlich auf niemanden irgendwie Rücksicht genommen in der Form, dann sind wir zusammen zurück nach Hannover gekommen, dann haben wir hier zusammen gewohnt, dadurch haben wir dann quasi einen Paaralltag gehabt, wo wir uns halt irgendwie abgesprochen haben, so, wann sehen wir uns, damit wir nicht aneinander vorbeileben, so, und was wollen wir gemeinsam machen, was macht jeder für sich.
Seitdem, wie lange hattet ihr diese Zeit, bevor ihr dann Kinder bekommen habt, wo ihr schon zusammen in Hannover gelebt habt?
Lovis Asau ist, ich glaube, 2012 oder 2013 nach Hannover gekommen, mhm, und 16 ist Lovis geboren, also drei oder vier Jahre.
Hattet ihr schon Übungen dann auch da drin?
Ja, genau. In der Zeit haben wir zusammen in der WG gewohnt hier. Also Sarah ist bei mir in die WG mit eingezogen damals. Ich hatte zwei Zimmer. Und dann sind wir halt hier 2013 in das Wohnprojekt mit eingestiegen und waren halt dann einfach viel hier und haben hier halt auch viel Zeit verbracht, so. Aber zurück auf die Frage nochmal, und mit den Kindern. Also man kann halt abends nicht mehr einfach so zu zweit weggehen, ne? Also ich meine, früher sind wir halt einfach so spontan. Also kann man schon, aber dann muss man halt irgendwie entsprechend entweder halt Babyfon haben, also ja, nee, also es geht, ich finde, es geht nicht mehr so einfach. Als Lovis einigermaßen geschlafen hat, haben wir das gemacht, dass wir abends so um Block spazieren gegangen sind mit Babyfon über Smartphone dann, oder auch hier um die Ecke mal irgendwo in der Kneipe waren, was halt irgendwie in Laufweite, dass es halt höchstens irgendwie eine halbe Minute ist, bis man zu Hause ist. Genau, und mit Malu hat sich das aber nochmal verändert. Also entweder ist mir da der Elan oder die Motivation irgendwie nochmal ein bisschen abhanden gekommen, mich da irgendwie drum zu kümmern, also dass das einfach nicht mehr wichtig genug ist. Aber bis dann beide Kinder im Bett sind und die Küche irgendwie aufgeräumt, was mir irgendwie wichtig ist, dass das irgendwie abends einmal klar Schiff ist, bevor man dann nächsten Morgen wieder reinstartet, ist es halt irgendwie oft 9 und dann irgendwie noch loszuziehen, ist irgendwie, weiß nicht. Also ich habe das Gefühl, das ist eine sehr starke Veränderung. Unser Urlaub hat sich sehr stark verändert. Wir waren früher oft irgendwie so 3 bis 4 Wochen Fahrradtour fahren. Das ist jetzt halt irgendwie ein anderer Schnack. Wir schaffen aber weniger, wir versuchen trotzdem Fahrradtouren zu fahren, wollen auch nächstes Jahr das nochmal mit Malu jetzt ausprobieren. Mit Lovis hat das ja gut funktioniert mit Anhänger, einfach halt kürzere Etappen, aber trotzdem waren wir 4 Wochen unterwegs. Aber Lovis braucht jetzt irgendwie Spielgesellschaft und wir sind nicht so sicher, ob Lovis so gut damit andockt mit so Campingplatzbekanntschaften für 1-2 Tage und dann fährt man weiter. Mhm. Das heißt, wir sind ein bisschen auf der Suche nach einer Familie, die sich das vielleicht auch vorstellen könnte, zusammen so ein bisschen Urlaub zu machen. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass Lovis da nach spätestens einer Woche auch nicht mehr so einen Bock drauf hat. Genau, das hat sich auf jeden Fall auch sehr stark verändert.
Und was ich jetzt auch noch voll spannend fände, wäre mit so Rollenbildern, hast du das Gefühl, dass ihr schon so in so typisch zugeschrieben oder typische Rollenbilder verfallt, trotz eurer kritischen Herangehensweise auch, also dass ihr in diese Mutter, Vater, nennen eure Kinder euch eigentlich Mama und Papa?
Ja.
Wolltet ihr das oder haben die das einfach gemacht?
Sie haben das auf jeden Fall von sich aus gemacht, also wir haben nicht irgendwie solche, also was ich auch nach wie vor nicht mache, ist Sarah mit Mama zu bezeichnen, gibt ja so Konstellationen, aber ich hatte auch nicht so eine Abneigung dagegen, Papa genannt zu werden. Papi versuche ich immer wieder abzuziehen, das mag ich nicht.
Aber Lovis kam jetzt auch nie auf die Idee, dich Mama zu nennen.
Nee, genau. Wir haben das bei einem anderen Kind im Haus. Da ist es so, dass das Kind beide Eltern Mama nennt. Aber bei uns ist es sehr klassisch aufgeteilt. Also wir kommen aus der Nummer nicht ganz raus. Also wir versuchen schon, also Sau versucht schon auch gerade in Anwesenheit von den Kindern halt irgendwie Werken der Aufgaben im Haushalt zu übernehmen und mich kennen die Kinder auf jeden Fall auch so beim Abwaschen und Wäsche aufhängen und oder Wäsche anmachen und kochen und so ein Kram. Also das ist, das kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin, dass das irgendwie nicht so klar besetzt ist, die einzelnen Aufgaben. Aber trotzdem, also dadurch, dass ich jetzt auch noch Tischler bin, fallen mir einfach einige Sachen leichter und also im Handwerklichen und gehen halt dann auch halt irgendwie entsprechend schneller und dann verfallen wir da aber schon ab und zu auch dem Pragmatismus und sagen so, ey, dann mache ich das jetzt halt irgendwie und genau, von dem her, wir versuchen das schon irgendwie auch bewusst zu etablieren, dass es nicht irgendwie alles so zugeordnet ist. Und Lovis kriegt auch mit, dass Saro irgendwie Fahrräder repariert und Sachen an Bord und so ein Kram, dass das jetzt irgendwie nicht total weird ist oder Lovis sagt, sowas kann irgendjemand anders nicht.
Mhm. Ja. Also dann, das habe ich dich schon gefragt, Schwangerschaftsneid habe ich sogar auch aufgeschrieben. Ah ja, und zwar, kannst du dir vorstellen, jemanden, wo schwanger werden will, aber keine Beziehung hat oder eine Beziehung hat mit einer Person, die kein Sperma produziert, dein Sperma zur Verfügung zu stellen?
Also ich bin das noch nie direkt gefragt worden. Ich kenne Leute, die das gemacht haben und glaube, es ist so ein bisschen so eine Ambivalenz drin. Also ich glaube, zum einen finde ich es eigentlich eine schöne Idee und finde es eigentlich cool, darüber halt quasi Menschen mit Kinderwunsch den Wunsch irgendwie mit zu erfüllen. Und auch gerade, wenn man halt nicht den offiziellen, in Anführungsstrichen, Weg mit irgendwie Samenbank und schlag mich tot mit, weiß nicht, was da alles zugehört.
Ist ja auch teuer.
Super teuer an so einem Kram.
Und auch ein anderes Gefühl.
Ja, genau. Und ich glaube, wo ich so ein bisschen Respekt vor habe, ist halt diese Frage mit der Bindung, so, ne? Also, und mit dem Kontakt mit den Eltern dann quasi, ne? Also, inwiefern findet man ein Agreement darüber, wie ich Teil des Lebens von diesem Menschen dann bin oder bin ich es nicht? Also, ne, können ja die Vorstellung auch sehr stark auseinander. Also wir wollen nur das Sperma quasi und ansonsten sollst du keine Rolle spielen oder halt irgendwie, wir fänden es cool, dann eben eine Co-Elternschaft anzustreben oder so. Ne? Also, und von den Kapazitäten kann ich mir halt die Co-Elternschaft gerade nicht vorstellen. Genau, so ein bisschen komisches Gefühl bleibt dabei, quasi einfach so das Sperma wegzugeben und dann zu wissen, da rennt halt irgendjemand dann rum, der Teile von mir enthält. Das ist ja auch irgendwie so ein komische, vielleicht ansozialisierte, ich weiß es nicht genau, aber das ist irgendwie so ein bisschen komisches Gefühl, glaube ich. Genau, ich wäre da jetzt nicht kategorisch abgeneigt und ich glaube, dass es auch davon abhängt, wer mich das fragt, so.
Vielleicht komme ich nochmal darauf zurück.
Ja, Fragen kannst du auf jeden Fall.
Aber nochmal zu dem Thema, wie ist es bei dir aber, darf dieses Kind dich in dem Fall kontaktieren? Es gibt ja auch so Zwischendinge, ne? Wie man kann ja auch so eine Art Onkelfunktion einnehmen oder solche Dinge. Aber natürlich stelle ich mir das auch krass vor, wenn ein Kind dann vielleicht mehr Bindung oder mehr sucht und dann mal als spermagebende Person sagen muss, funktioniert nicht. Aber vielleicht ist es ja auch überhaupt nicht so, ne?
Ja, ich glaube, das ist halt was, wo man dann offen sein muss halt für. Also ich glaube, das gehört halt für mich dann in die Entscheidung mit rein. Ja, also eigentlich hätte ich den Anspruch zu sagen, dann muss ich mich halt auch mich daran beteiligen, weiteren Menschen quasi in diese Welt zu setzen. Dann auch die Bereitschaft haben, mich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Hm. In welcher Form auch immer. Das kann natürlich sein, dass das irgendwie, dass es da keinen Wunsch nach gibt, oder es kann auch sein, dass es einen Wunsch danach gibt und wir aber nicht miteinander können und sich das irgendwie dann wieder zerschlägt oder keine Ahnung. Genau, was du mal meintest, ne? Wird das irgendwie, wenn das ins Teenageralter kommt, das Kind, und dann sagt so, ich will jetzt irgendwie wissen, wo ich herkomme, in Anführungsstrichen, wer da irgendwie noch mit zugehört, könnte ich, glaube ich, von meiner Einstellung her mich dem nicht einfach verweigern und sagen so, ja, kenne ich nicht, wer bist du, was willst du? Mhm. So. Und wo ich das jetzt so mitkriege, da ist es so, dass die Person regelmäßigen Kontakt hat. Ich weiß nicht, ob die das irgendwie geklärt haben oder gesagt haben schon, weil die Kinder auch erst so gerade in die Schule gehen oder ob das da noch nicht so ein Thema war. Aber da ist auf jeden Fall klar, dass es einen engen Kontakt gibt, auch so mit zusammen in Urlaub fahren und so ab und zu und Sachen zusammen machen. Und die Person hat aber auch nur in Anführungsstrichen Sperma gegeben und hat keine eigenen Kinder, für die sie komplett zuständig ist jetzt. Mhm. Also sie mit ihrem Haushalt wohnen.
Ja. Ich denke halt, das ist auch, ich meine, es gibt bestimmt auch Personen in Paarbeziehungen, die dann sagen, okay, ich will Sperma und dann ciao. Und ich denke aber, dass es halt voll cool ist, auch wenn es Menschen gibt, die Sperma produzieren, wenn sie das zur Verfügung stellen, weil so die Bandbreite an, wie Familien sein können, sich halt total erweitert, ne? Mhm. Auch von queeren Paaren oder ganz anderen Konstellationen.
Ja.
Ja. Loki, ich stelle dir jetzt noch eine letzte Frage, und zwar, gibt's Fragen, die dich jetzt interessieren würden, wenn du so einen Podcast hören würden, was sozusagen, was dir jetzt gerade einfällt? Vielleicht fällt dir auch nichts ein, gar nicht schlimm, aber so, was ich andere Leute fragen sollte.
Ich glaube, nichts so direkt spezifisch. Also ich meine, Fragen, die mich halt irgendwie bewegen und wo ich auch irgendwie Interesse hätte, mich mit anderen Eltern drüber mehr auszutauschen, sind halt so diese Fragen, die in die Kinderbegleitung gehen, so, ne? Also wie gehe ich mit Situationen um, wie kann ich in bestimmte Richtungen Einfluss auf das Kind eben nehmen oder auch nicht? Wie reagiere ich auf das Kind, dass es irgendwie förderlich ist und nicht irgendwie, ja, also mehr so ein Austausch, glaube ich. Also ich glaube, von dem her nicht unbedingt was jetzt für ein Podcast, sondern eher so diese,
Aber das ist auch voll spannend. Also wenn ich mit weiteren Eltern spreche, auch diese Hierarchisierung, die halt automatisch ist, ja, dieses Machtgefälle da zwischen großen Menschen und kleinen Menschen.
Adultismus, ja. Genau.
Hattet ihr nicht auch mal den Ansatz im Wohnprojekt so darüber euch auszutauschen, über Adultismus?
Ja, wir hatten mal irgendwann mal ein Treffen irgendwie gemacht. Ich weiß gar nicht, wozu das war. Und da ging es auch um diese Frage, wie viel machen wir gemeinsam und tauschen uns darüber aus, so, ne, weil wir uns ja auch gegenseitig sehr stark mitkriegen so und mir das schon bei einigen Eltern so geht, dass ich denke so, warum macht ihr das eigentlich so? Ich finde das irgendwie total schräg und da aber nicht das Gefühl habe, dass dann Raum und Kapazitäten dafür da sind, das irgendwie zu besprechen oder ein Wunsch auch irgendwie, merke ich dann nicht. Und ich habe jetzt eher von Leuten von außerhalb, wir wollten eigentlich jetzt dieses Frühjahr anfangen, uns einmal im Monat oder so zu treffen mit ein paar anderen interessierten Eltern und so ein paar Fragen zu besprechen. Und genau, das ist dann genau in die Corona-Hochzeit gefallen. Deshalb haben wir damit noch gar nicht angefangen.
Und online macht ihr erstmal noch mehr online.
Nee, ich weiß nicht. Ich bin mal mit den Bartfeen und so, das reicht mir irgendwie gerade. Und dann hatten wir jetzt ja noch das Typenplenum hier im Haus irgendwie etabliert oder angefangen.
Wo ein Typenplenum, wo sich nur Cis-Männer treffen?
Nicht Cis-Männer, aber in erster Linie männlich sozialisierte Menschen.
Okay.
Also es ist All-Gender-Open, aber es gab ja hier so eine Wutwand mal von ein paar Flinter-Personen, wo Leute halt anonymisiert oder auch mit Namen halt irgendwie Sachen schreiben konnten, die sie halt irgendwie jetzt hier im patriarchalen Zusammenleben total annerven. Und der Plan war, dass das Typenplenum sich darüber halt auseinandersetzt.
Cool.
Und während Corona-Lockdown war das ziemlich gut besucht, da waren teilweise 12 von 13 Typen da, so in 2-3 Treffen.
Wow, das ist ja cool.
Das ist richtig gut und inzwischen sind das so 3 Leute.
Ach, schade. Und nochmal ganz kurz zu den Bartfeen. Das ist eine kritische Männlichkeitsgruppe, ne?
Ja.
Redet ihr da auch manchmal über Kinder?
Eher über Vaterschaft, aber auch. Und das wird auch gerade nochmal mehr Thema. Wir sind ja gewachsen, sind jetzt wieder 5. Und einer davon wird jetzt auch gerade noch Vater und damit werden wir dann 4 von 5, die halt Bezugspersonen sind und damit nimmt das auf jeden Fall. Vorher war ich ja mit der einen Person zu zweit nur Eltern. Jetzt bewegt es, glaube ich, einfach mehr Leute dann da drin.
Mhm. Und das ist auch ein guter Austausch, würdest du sagen?
Ja, genau. Da hatten wir jetzt im Sommer hatten wir mal ein Treffen, wo wir auch über Adultismus gesprochen hatten. Und das fand ich schon ganz gut. Einfach, also gerade, weil wir uns ja im Zusammenleben teilweise ja überschneiden und uns dann auch Rückmeldungen geben können auf Sachen, die uns auffallen oder uns fragen können oder auch, genau, kritisch rückmelden. Ja.
Zu Adultismus könnte man bestimmt auch eine ganze Podcast-Folge machen.
Stimmt.
Das wäre auch spannend, habe ich mir aufgeschrieben.
Ja.
Okay, Locky, vielen Dank.
Ja, danke auch.
Haben wir noch irgendwas, was wir jetzt da aufnehmen müssen? Ich fand es richtig cool, ich finde es richtig interessant.
Das war Kinder oder keine, ein Podcast zu Gedanken, Erfahrungen, Einstellungen und Entscheidungen zum Thema Kinderkriegen, kinderfrei bleiben und Kinder begleiten.